Deutschlandfunk.
Du weißt, ich habe um ein Haar mein Auge verloren als Folge einer grauen Staupi und war dann 3 Jahre lang in der Hauptsache eigentlich nur mit dem Auge beschäftigt. Hm. Und jetzt sitze ich an einem Radiostück über Krankheit.
Du nimmst ja nicht auf, ne? Jetzt.
Doch, ich nehme schon auf.
Ach so.
Oh, hallo.
Hallo, Mensch, komm rein.
Oh, Mensch. Oh Gott.
Oh. Ach, Mensch, Kinder.
Vorsicht, pass auf, du mit deinem Auge.
Du hattest ja gesagt, vor 5000 geht's bei einer irgendwie schief und dann bist du die eine.
Die Frau mit dem Auge. C'est moi.
Die Frau mit dem Auge? C'est moi?
Also,
Die eine von 5000, bei der Keime ins Auge geraten sind. Die Frau mit dem Auge. Krankheit erzählen, Krankheit politisieren. Von Barbara Eisenmann.
Setz dich. Magst du Tee?
Oh ja, gern.
Du brauchst auch gar keinen Zucker, ne? Ich hab den nur wegen dir dahingestellt.
Ach so, nee.
Ja, ich mir schon gedacht.
Mal ganz schnell meine Nase schnitzen.
Was machst du für ein Radiostück? Worum geht's?
Um Krankheit.
Okay.
Lässt sich Krankheit erzählen? Was macht Krankheit mit der Kranken als Subjekt? Und was könnte das heißen, Krankheit politisieren, also als politische Erfahrung begreifen?
Okay.
Ich möchte diese Fragen mit euch, den Freundinnen, erörtern. Mit Regine, Zora, Mai, dir und Stefan.
Okay, aber diese drei Fragen sind ja sehr allgemein gehalten.
Sie sind offen für Deutungen, für Lektüren.
Und da hast du jetzt an mich gedacht, wegen der verdammten Augengeschichte.
Genau.
Du sitzt bei einer Tischgesellschaft, ja, bist zum Abendessen eingeladen und dann wird reihum erzählt. Einer erzählt von Komplikationen bei der Arbeit, der nächste erzählt von Problemen mit den Kindern, die nächste von einer Reise und die Kranke sitzt da und erzählt nichts.
Ja, du meinst mich.
Deine Überlegungen zur Unmöglichkeit des Erzählens von Krankheit.
So würde ich das inzwischen nicht mehr sagen. Ich habe ja was zu erzählen.
Gut.
Wie eine Operation des grauen Stars zu einer schlimmen Entzündung und am Ende zur so gut wie Erblindung meines rechten Auges geführt hat. Aber auch zu einem mehrjährigen Albtraum mit x Behandlungsfehlern. 11 Krankenhausaufenthalten. 3 davon 10-tägig. 4 Operationen.
4 Operationen?
Ja. Zuerst wurde mir der Glaskörper entfernt. Wegen der Keime.
Glaskörper?
Diese gallertartige Masse, die das Auge kugelförmig macht. Dann die Linse, die Kunstlinse in ihrem Sack oder ihrer Tasche.
Die wurde nicht zusammen mit dem Glaskörper entfernt?
Den Glaskörper schneidet man vorsichtig heraus, saugt ihn ab, führt dann eine Ersatzflüssigkeit ein, die ziemlich schnell durch eine körpereigene Flüssigkeit ersetzt wird.
Gott.
Die Keime, hab sie immer Biester genannt, saßen im Sack der Kunstlinse.
Wie das?
Gute Frage.
War der grauen Star-OP hineingeraten?
Sieht so aus. Aber trotz Glaskörper und Linsenentfernung musste später zweimal im Abstand von ein paar Monaten ein Stück Hornhaut transplantiert werden. Die Dinger waren einfach nicht klein zu kriegen.
Ich erinnere mich, von zwei Toten hast du ein Stück Hornhaut verpflanzt bekommen.
Ich habe nie darüber nachgedacht, dass zwei andere gestorben sein mussten. Bin immer nur den Biestern hinterhergehechelt. Bei jeder OP sind vermutlich neue Eindringlinge ins Auge gelangt, Bakterien, Pilze. Schließlich ein sich als Pilz tarnendes Bakterium, das ewig unidentifiziert alle an der Nase herumgeführt hat.
Entschuldige.
Da gibt's haufenweise Geschichten. Kleine, große, persönliche, anekdotische, lehrreiche, moralische, auch politische.
Ich finde, es gibt sehr stark so unterschiedliche Phasen von Krankheit. Ja, es gibt diese Phase der Ungewissheit. Es gibt die Phase der Diagnose, wo man dann erstmal mit der Diagnose zu kämpfen hat. Dann hat man vielleicht mit den Therapieformen zu kämpfen. Und wenn das alles vorbei ist, vielleicht kann man das auch noch kommunizieren, also als Attraktion der Krankheit. Aber dann gibt es ja sowas wie so einen langen Jammer, ja, wo man sozusagen alleine ist damit und wo es diese Dauer gibt. Ja. Was ist, wenn ich die so und so vielte zum Beispiel Chemotherapie durchmache oder wenn ich das so und so vielte Mal in der Klinik bin oder das so und so vielte Mal beim Arzt, wo es auch keine Erlebnisse mehr gibt, sondern wo es einfach dieses Durchhalten gibt und für einen selber ja nochmal so ganz andere Strategien zum Beispiel. Das finde ich viel schwieriger zu kommunizieren als so das erste Event, sozusagen die erste Attraktion.
Was haben Sie gesagt? Haben die Freundin mich jedes Mal nach der Visite gefragt. Irgendwann bist du aber durch. Ich habe dann nur mehr gesagt, kommen Sie nächste Woche wieder. Einmal habe ich stattdessen die irre faszinierenden Vergrößerungsfotos von meinem Auge verschickt, wo du siehst, wie ein Stück fremde Hornhaut wie eine kleine Qualle mit 15 Fäden radial an meiner eigenen Resthornhaut vernäht ist und darunter geschrieben, mein postbonuelsches Auge.
Das heißt aber doch, es gibt in Krankheitsverläufen Unerzählbares.
Gibt es, aber eben auch Erzählbares.
Ja, einerseits ist die Feststellung, ich bin krank oder du bist krank, von vornherein etwas Fiktionales, aus dem Grund, dass Krankheit eben ein normativer Begriff ist. Man kann ihn also nicht so einfach objektivieren, auch wenn die Medizin es immer wieder versucht. Auch gehen ja die Meinungen des Kranken oder der Kranken und des Arztes oft genug weit auseinander. Insofern ist etwas Erzählerisches immer dabei, sowohl wenn die Medizin über Krankheit was sagt, als auch wenn die Kranken was sagen.
Okay.
Andererseits sperrt sich manche Krankheit gegen das Erzählen. Nehmen wir mal ein ganz typisches Erzählmodell, die fünfaktige Dramentheorie von Aristoteles. Die geht ja so, Exposition, dann kommt das erregende Moment, dann eine Peripetie, dann kommt ein retardierendes Moment und am Schluss das Denouement, also die Auflösung. Mit diesem Schema könnte man sehr viele Krankheiten erzählen, also Auftreten der Symptome, Umschlag, also Wandel, Abwehr der Krankheit, kleine Verzögerung, Auflösung. Aber alle chronischen Krankheiten sind beispielsweise damit nicht erfasst. Die kennen keine Peripetie und auch kein Denouement.
Zu lange kann man ja Leute nicht behelligen mit dem immer selben. Also ich hatte jetzt die Schulter gebrochen, also den Oberarmknochen im Gelenk und das war Drama. Ja? Also da konnte ich gar nichts mehr, konnte nicht mehr Auto fahren, musste die Hunde weggeben und so. Und das konnte ich dann gut erzählen. Ja? Also, ach du Arme, ich musste auf die Straße runter und fremde Menschen bitten, ob sie mir den Schuh binden können. Das ist natürlich lustig in der Erzählung, auch wenn es echt schmerzhaft war. Kann man das lustig erzählen. So. Aber etwas, was chronisch ist.
klar?
Du auch, ja?
Ja.
Oh, die Bücher. Verzeih.
Ach, kein Problem. Kennst du das?
Mhm. Die Unsterblichen. Krankheit, Körper, Kapitalismus. Von Ann Boyer.
Und da schreibt sie, ich will Krebs nicht so erzählen, wie es mir beigebracht wurde. Ich würde lieber gar nichts schreiben, als Propaganda zu betreiben für die Welt, wie sie ist. Du bist ja eine professionelle Erzählerin, ja, du bist Schriftstellerin. Was würdest du zu solchen Sätzen, was sagst du da als
Professorin? Lese ich noch einmal.
Ich will Krebs nicht so erzählen, wie es mir beigebracht wurde. Ich würde lieber gar nichts schreiben, als Propaganda zu betreiben für die Welt, wie sie ist.
Ja, also ich denke, sie zieht das ja auch so, wie sie es ankündigt, durch. Also sie erzählt es anders.
Anders?
Naja, das Besondere an Boyers Buch, die an einem hochaggressiven Brustkrebs erkrankt ist, sie ist Dichterin. Sie erzählt nicht einfach den Gang ihrer eigenen Erkrankung nach, sondern sie will begreifen, was Krankheit, insbesondere Krebs, Brustkrebs, historisch spezifisch bedeutet.
Aha.
Das Gesellschaftliche daran, Ursachen, Bedeutungen, Erzählungen und so weiter.
Mhm. Gegen die Erzählung. Deine Abneigung gegen das Erzählen, ja, theoretisch unterfüttert. Ansgar Mornkern, gegen die Erzählung. Und, teilt er deine Aversion?
Ein kluger Literaturwissenschaftler.
Du und deine Theoriedinge. Ja, worum geht's?
Naja, Mohnkern buchstabiert das unter anderem an Proust aus.
Ah, Proust.
Ja, an Prousts Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Auf den Punkt gebracht sagt er, das allgegenwärtige Storytelling hat das Wirkliche und Konkrete zum Verschwinden gebracht.
Das Wirkliche und Konkrete, aha. Mhm. Heute reden alle von der Erzählung. Angetrieben von der diffusen Vorstellung, dass alles eine Erzählung sei, wird dabei die Wirklichkeit des Konkreten verwischt.
Voilà.
Und von der Idee gebannt, dieses lebensweltlich Konkrete bloß noch als Effekt einer Erzählleistung betrachten und vor allem bewältigen zu können. Also, das muss ich jetzt erstmal verdauen. Schmeckt gut, der Tee.
Mhm. Lässt sich Krankheit erzählen? Kannst du überhaupt mit der Frage was anfangen?
Also zum einen würde für mich erzählen, so beinhalten so irgendwie so eine Art Plot. Und ich würde, glaube ich, immer eher sagen, sowas wie auffächern oder aufklappen oder Aspekte von Krankheit mir klar machen. Ja, bei Erzählen wäre ich mir nicht so sicher, wie weit bleibt es sozusagen in eigenen Erlebnissen stecken, in Anrufezeichen. Ja, ich hätte immer, glaube ich, den Hang, und das habe ich auch so erlebt, fast schon ein bisschen als Rettung sozusagen, ja, auch so eine Art Transformation. Ja, das, all das, was man erlebt, möchte ich auch immer in etwas anderes transformieren, um damit irgendwie fertig zu werden, ja, um nicht sozusagen in dieser Jeweiligkeit und auch natürlich in viel Leid stecken zu bleiben. Ja, so insofern, also mit dem Begriff Erzählen kann ich, glaube ich, erstmal nicht so viel anfangen für mich. Ich würde es eben, wie gesagt, mit einer anderen Begrifflichkeit verbinden.
Du bist lakonianische Psychoanalytikerin. Du hast, nehme ich mal an, Erfahrungen mit dem Subjekt, mit Krankheit und mit dem Erzählen bzw. dem Sprechen. Nicht erzählen Sie, sondern sprechen Sie ist die Aufforderung an die Patienten und Patientinnen. Warum, kannst du den Unterschied vielleicht mal skizzieren?
Ja, der ist ganz wichtig, weil es überhaupt nicht darum geht,
einen Faden durch das zu legen, was gesprochen wird. Das machen die meisten. Eigentlich wird eher erzählt. Bis jemand einfach nur spricht, dauert es eine Weile, weil wir viel gewohnter sind zu erzählen oder eine Geschichte draus zu machen. Es gibt ja auch einen Halt, dadurch dann Faden durchzulegen. Und mich interessiert eigentlich, wo eine Erzählung bricht, wo was passiert, was unvorhergesehen ist und nicht durcherzählt wird, sondern die Intention des Redens von etwas anderem heimgesucht werden kann.
Mhm. Hornissen, oh Gott.
Oh, wir müssen doch zumachen.
Ja, ich habe auch gern.
Die ist jetzt nach hinten geflogen. Die wird einfach nochmal kommen.
Also, ich würde sagen, es ist die Intention, etwas zu erzählen. Es gibt ein kleines Textfragment von Novalis, wo er davon spricht, dass die größte Kunst und das, was die Leute am meisten verachten, das Sprechen um des Sprechens willen ist. Und das ist natürlich so, das funktioniert nicht.
Das Drama ist interessanter als das Läufige so.
Dennoch, glaube ich, kann das das Feld sein, wo was Neues entsteht. Aber auch nicht pur.
Ja, ja.
Aber der Wunsch, glaube ich, wieder eine Erzählung zu haben, ist auch sehr groß. Und ich wäre auch vorsichtig, den immer zerstören zu wollen. Also, wenn die Sinnzusammenhänge alle brechen, dann sind wir in der Psychose. Ist auch nicht lustig.
Oder in einer fundamentalen Einsamkeit.
Ich fühle mich in der Erzählung immer nicht so wohl.
Und ich fühle mich natürlich in der Erzählung sehr wohl. Ja.
Ich könnte zum Beispiel die Geschichte eines in deinen Augen vermutlich vorbildlichen neoliberalen Subjekts erzählen. Du weißt, selbst als Kranke war ich die beste Version meiner selbst. Den Satz habe ich neulich auf einem T-Shirt gelesen. Be the best version of yourself.
Be the best version of yourself.
Schließlich habe ich es nur dank meiner eigenen Recherche überhaupt geschafft, mein Auge zu behalten. Stand ja schon kurz vor seiner Entfernung, habe mir im Netz bereits Glas- und Kunststoffaugen angeschaut.
Kann mich erinnern.
Von Medizin habe ich null Ahnung, habe aber immer recherchiert. Als Kassenpatientin, klar.
Und habe dann auf PubMed einen ähnlich gelagerten australischen Fall gefunden. Und nur auf meine Initiative hin ist diese Behandlungsmethode dann an meinem Auge angewendet worden. Mhm.
Und zwar Spritzen tief in die Hornhaut hinein.
Oh je.
Ich weiß gar nicht, wie oft ich auf dem OP-Tisch lag. Immer nur örtlich betäubt, gleißendes Licht, das Auge schwer entzündet. Die Augenöffnungszange wird tief ins Auge hineingedrückt. Das musst du dir mal vorstellen.
Oh je.
Du fährst dich runter auf den Nullpunkt, dann wird das Gift langsam ins Auge gespritzt.
Oh Gott.
Wolltest du nicht die Wirklichkeit des Konkreten?
Alles gut.
Ein Jahr später hat eine meiner jungen Assistenzärztinnen die Sache auf dem Kongress der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft vorgetragen. Als gelungenes Behandlungsbeispiel. Meine Krankengeschichte ist jetzt Teil ihres Curriculums.
Ihrer Karriere.
Aha. Das ist allerdings wirklich spektakulär.
Aber das chronische Fremdkörpergefühl im Auge, die regelmäßigen Schmerzen, die wiederkehrenden Albträume, in denen ich blind bin, das alles hat in der medizinischen Erfolgsgeschichte keinen Platz.
Verstehe.
Aber ja, als Kassenpatientin musst du dich wappnen bei einem untypischen Fall. Musst medizinische Vokabeln lernen. Uveitis, Late-Onset Endophthalmitis, Epiretinale Gliose, Aphakia operata, Keratomykose, Mycobacterium, Chelonee.
Entschuldige.
Ja, nee, ist schon okay. Musst in der englischsprachigen Forschungsliteratur nach vergleichbaren Fällen suchen und vor allem die Behandelnden überzeugen, sich das überhaupt auch anzuschauen, weil die im arbeitsverdichteten Krankenhausalltag null Zeit haben.
Na klar, selbst die Kranken müssen heute was leisten. Stichwort neoliberales Selbstmanagement.
Vor allem die gesetzlich Versicherten. Nicht jede kann das aber.
Ich würde das nicht nur unter diesem neoliberalen Vorzeichen sehen. Und wenn jemand jetzt sich selbst kundig macht, wie es um seine Krankheit steht, und da gibt es ja viele Hilfsmittel heute, und sich selbst auf so spektakuläre Weise helfen kann wie du, dann würde ich das auch als eine kleine Rebellion sehen gegen die ärztliche Autorität, als einen souveränen Akt, an sich selbst, eine Emanzipation eben. Ich bin absolut sicher, wenn mir das widerfahren wäre, ich hätte jetzt ein Glasauge.
Ich hab's behalten, gut. Die Biester waren irgendwann vernichtet. Aber das Auge ist zerstört. Hab ja keine Linse mehr. Außerdem, du weißt, wurde zweimal ein Stück Hornhaut transplantiert. Die ist jetzt vernarbt. Das Auge also extrem lichtempfindlich. Und jeder leiseste Luftzug eine Zumutung.
Und ich muss ihm ungeheuer viel Aufmerksamkeit widmen.
Renn immer nur mit Schutzbrillen rum. Schweißerbrille, Skibrille, Sonnenbrille, Windschutzbrille. Brille mit selbsttönenden Gläsern. Und im Kino eine Brille mit einem zugeklebten Glas.
Warum das?
Naja, das Auge sieht nur mehr 0,05%. Hab deshalb ins Sichtfeld des gesunden Auges überlappende Bilder.
Doppelbilder?
Ja, sowas in der Art. Richtig einäugig wäre jedenfalls weniger anstrengend. Und am räumlich Sehen hapert's auch. Deshalb stolper ich ständig. Schmeiße Bücher um, verschütte Flüssigkeiten.
Und da ist nichts mehr zu machen?
Bin austherapiert. Den Schwerbehindertenausweis hat man mir aber verweigert.
Verstehe.
Wäre eine eigene Geschichte.
Losgegangen ist es ja wegen eines Fehlers und man weiß auch nicht genau, wo der eigentlich passiert ist. Dann gab es ja diese dauernden Fehldiagnosen, ob es jetzt ein Pilz oder bakteriell oder weiß der Teufel was ist.
Zuletzt hat sich das Ganze als Bakterium entpuppt, das einen Pilz imitiert.
Irre Geschichte.
Ja, super raffinierte Kleinstlebewesen, die sozusagen maskiert an meiner Hornhaut fraßen. Antipilzmittel konnten ihnen ja nichts anhaben. Die Oberärztin in der Charité hat damals gesagt, ich habe das in 20 Berufsjahren noch nicht gesehen. Aber zumindest war man den Biestern auf die Schliche gekommen.
Verstehe. Möchtest du?
Mhm.
Ich kann meine Geschichte des kranken Auges auf unterschiedliche Arten und Weisen erzählen, ja, als Geschichte im Rückblick. Ich könnte diese Geschichte als exemplarische Erfolgsgeschichte erzählen. Ja, ich würde mich selber als resilientes Subjekt erzählen.
Das wäre Propaganda für die Welt, wie sie ist, eine ideologische Erzählung.
Ach du und deine Politisierungen.
Also ich könnte jetzt natürlich auch erzählen, nur durch eigenes Handeln ist es mir gelungen, mir meinen Körper wieder anzueignen.
Das wäre eine emanzipatorische Erzählung.
Du und dein Theoriezeugs.
Ja doch, eine Geschichte über Selbstermächtigung.
Paradoxerweise wäre dann selbst die Entscheidung, mir das Auge entfernen zu lassen, ein solcher Akt der Wiederaneignung gewesen, auch wenn wieder Aneignung des Körpers hier bedeutet hätte, Verlust des Auges.
Wie meinst du das?
Ja, ich hatte mir das ja an einem bestimmten Punkt sogar überlegt, gut überlegt, wollte mir das Auge entfernen lassen.
Echt?
Hab das den Behandelnden vorgetragen. Die haben aber zu jenem Zeitpunkt noch drauf bestanden, dass man unbedingt weiter behandeln muss. Ein Arzt hat dann den unglaublichen Satz gesagt, aus dem Auge kann man noch was rausholen.
Oh Gott.
Ich habe mich dann in dem Moment doch untergeordnet.
Mhm. Aus dem Auge kann man schon noch was rausholen.
Die Diagnose macht die Menschen zu dem, was sie dann sein sollen. Sie gibt ihnen eine Rolle vor, der sie sich dann einfügen sollen.
Was du, glaube ich, schon merkst in so einer Krankheit, ist, dass dein Körper nicht wirklich dir gehört, sondern dass da ganz viele mitreden.
Absolut.
Also ja, also wenn mir dazu eine kleine Geschichte einfällt, als ich Strahlentherapie bekommen habe, da wird man ja dann sozusagen auf dem Altartisch, hätte ich beinahe gesagt, also auf, das ist ja so eine Art OP-Tisch, auf Nanomillimeter eingerichtet. Und kurz bevor dann die Radiologin oder die Assistentin oder wie auch immer den Raum verlässt, macht sie dann das Licht an, weil sie möchte, dass die Patientin oder der Patient sich nicht so alleine fühlt, ja, sondern durch das Licht sozusagen eingebunden ist. Und ich habe sie dann immer aufmerksam gemacht, dass ich gerne dieses Maschinenlicht möchte. Also ich möchte gerne im Dunkeln liegen, nur dieses Geräusch, weil das gibt so ein bestimmtes Geräusch, wenn das ansetzt. Dann gibt es bestimmtes Geräusch, wenn diese Strahlen fließen. Und dann diese Maschinenlichter dazu und sonst nur Dunkelheit. Und das ist wirklich so oberspacig. Und es ist ja auch oberspacig. Ja? Es ist ja sozusagen so ähnlich wie in der Raumfahrt auch, ja, wo jeder Nanomillimeter ist einfach definiert. Und ich möchte dieses definiert sein. Ich möchte nicht so ein Pseudolicht, mit dem ich mich an die scheinbare Menschheit sozusagen angeschlossen fühle. Und das war zum Beispiel so ein Punkt. Und manchmal haben sie es vergessen, dann habe ich sie wieder darauf aufmerksam gemacht.
Leuchtet mir sofort ein.
Zum Beispiel, ja, dass man guckt, wie ist es denn jetzt wirklich?
Absolut, das Konkrete und Wirkliche der Krankheit.
Ja. Mir fallen Lacans drei Ordnungen ein. Das Imaginäre, das Symbolische, das Reale.
Ah, Lacan.
Das Reale ist wahnsinnig schwer zu verstehen.
Was haben wir gerätselt damals an der Uni?
Jedenfalls ist es das Nicht-Symbolisierbare oder Nicht-Sagbare. Man könnte sich jetzt fragen, ist Krankheit eine Erfahrung des Realen?
Absolut. Da würde ich sehr mitgehen, dass die Krankheit erstmal, ich meine, ist immer schwierig, von der Krankheit zu sprechen, aber wir lassen uns jetzt mal darauf ein Einbruch des Realen ist.
Und zwar vielleicht umso mehr, umso rätselhafter sie ist und umso weniger herleitbar sie ist und umso weniger sie mit irgendwas anderem verknüpfbar ist. Und ich glaube verrückterweise, dass wir wie gar nicht anders können, als uns ganz schnell einen Sinn da drum zu bauen, der das irgendwie aushaltbar machen soll. Also wir machen Erzählungen um die Krankheiten rum.
Wir machen Erzählungen um die Krankheit herum. Wir müssen das tun. Darf ich?
Na klar.
Oh, oh Gott. Verzeih. Sorry, die Frau mit dem Auge, c'est moi.
Mach doch nichts.
Was macht die Krankheit mit der Kranken als Subjekt? Kannst du mit der Frage überhaupt was anfangen oder wie verstehst du sie?
Spontan verstehe ich sie eigentlich nicht.
Also je nach Diagnose, ne, das kommt natürlich immer auch da wieder sehr drauf an, aber sagen wir mal, wo es wirklich um Leben und Tod geht und die Frage des Überlebens unsicher ist, ist so eine Krankheit natürlich schon so eine Art Riss auch. Ne? Also, und natürlich wird alles Mögliche in Frage gestellt, ja, wie ich gelebt habe, ob ich gesund oder nicht gesund oder mich bewegt habe oder nicht bewegt habe oder was auch immer, ist in Frage gestellt und auch mein Funktionieren in Anrufezeichen in dieser Welt, ja, wie ich so bestehen kann. So verstehe ich erstmal die Frage. Insofern ist es ein Angriff auf eine bestimmte Wertigkeit auch.
Bei Louis Althusser heißt es, Ideologie macht aus Individuen Subjekte.
Wer war gleich nochmal Althusser?
Ein französischer Philosoph, Marxismus-Erneuerer. Foucault, Derrida und so weiter sind alle bei ihm in die Schule gegangen.
Dieser Satz, Ideologie macht aus den Individuen Subjekte,
ja,
der hat mir immer gut gefallen.
Ja, und ist aus der Krankheit geboren, ne? Also ja, muss man sagen.
Echt?
Er war ja bipolar, ne? Und er hatte einen manischen Anfall oder eine manische Phase. Und in dieser Phase schrieb er seinen wichtigsten Text über die ideologischen Staatsapparate. Dieser Text ist eine Verbindung, geniale Verbindung aus Lacan und Marx. Bei Lacan ist das Subjekt ja nicht aus sich selbst heraus bestimmt, sondern vom anderen her. Das Subjekt erkennt sich selbst im anderen, erkennt sich als anderer und erkennt sich im Zusammenhang der anderen, das große A, also die Gesellschaft, die Ideologie. Und indem es sich so erkennt, wird es erst zum Subjekt, also in diesem Prozess des Erkennens, des Spiegelns im anderen. Und der Witz ist eben, dass er, der Althusser, das geschrieben hat, als er, wenn man so sagen will, gar nicht ganz bei Sinnen war. Er war in einer manischen Phase, er war krank, als er das schrieb.
Interessant.
Vielleicht hängt das auch zusammen, dass man eben als Kranker nun besonders diesen Vorgang spürt oder erfährt, zum Subjekt zu werden. Krankheit ist doch auch eine Art von Erkenntnis.
Also ich muss sagen, ich weiß gar nicht so ganz genau, was das Ideologische ist.
Althusser definiert Ideologie als ein gelebtes Verhältnis der Menschen zu ihrer Welt. Das Unbewusste kommt hier ins Spiel. Lacan. Und Krankheit, denke ich, stellt dieses gelebte Verhältnis auf den Kopf.
Woher willst ausgerechnet du das wissen? Hast ja noch nicht mal eine eigene Krankheitserfahrung.
Warte.
Ich würde lieber die Geschichte einer kranken Freiberuflerin erzählen. Die Künstlersozialkasse wollte mich schon rausschmeißen. Das müsste dich als Materialistin doch interessieren.
Tut es auch. Aber es geht mir hier ums Politische, nicht im Sinn von staatlicher Politik, Kritik am profitorientierten Gesundheitswesen und so weiter, sondern als Erfahrung der Kranken auf der Subjektebene.
Merkst du, dass du mir gerade die Erzählung wegnimmst? Noch dazu eine politische?
Warte.
Bei Althusser heißt es, Ideologie mache aus den Individuen Subjekte, wobei die Individuen auf der Seite des Konkreten stehen und die Subjekte auf der des Abstrakten.
Und was soll das heißen?
Zum Beispiel, dass deine konkrete individuelle Erfahrung als Kranke den medizinischen Apparat nicht interessiert, weil der im Konkreten bloß abstrakte Schemata sieht.
Der Körper ist nicht abstrakt, ist schon klar.
Du als Kranke spürst diesen Konflikt aber leibhaftig.
Geht es davon aus, dass jede Gesellschaft die zu ihr passenden Subjekte hat und dass eigentlich genau da auf dem Feld der Subjekte und der Individuen oder besser gesagt vielleicht der Differenz zwischen Subjekten und Individuen Möglichkeiten, Krankheit auch politisch zu denken, liegen können?
Ja, das denke ich auf alle Fälle. Und eigentlich, glaube ich, hat es schon so ein bisschen damit zu tun, was ich dann unter Jeweiligkeit verstehe, die ja auch immer ein Versuch ist, gegen eine bestimmte Art der Verdinglichung anzugehen.
Ach Mensch, Kinder, ich habe ein Auge verloren. Was interessieren mich Jeweiligkeit, Verdinglichung, Ideologie, Individuen, Subjekte?
Ich weiß ja schon nicht mal genau, was ein Subjekt eigentlich ist.
Ihr und eure Abstraktionen. Für mich ist Krankheit vor allem eine konkrete, individuelle Erfahrung.
Genau darum geht's doch. Wie diese Erfahrung der Kranken einen kritischen Blick beschert.
Ausgerechnet die Einäugige soll das hinkriegen, mit dem kritischen Blick.
Kannst du jetzt als Lacanianerin, hast du ja auch einen bestimmten Theorie, geprägten Subjektbegriff, kannst du den einfach erklären? Oder was hast du für einen Subjektbegriff vielleicht?
Also tatsächlich geht der ganz direkt darauf zurück, dass Subjektum unterworfen heißt. Und der Kern des Subjektsbegriffs in der lacanianischen Psychoanalyse ist, dass das Subjekt sich in der Sprache konstituiert und das heißt auch der Sprache, dem Sprechen, unterworfen ist. Die Annahme ist schon sehr radikal, dass wir dem nicht entkommen, dass wir durch Worte, Wortzusammenhänge, Wortfetzen, Satzfetzen geformt sind und sogar konstituiert sind, dass wir als Subjekte daraus gemacht sind und dass dieses Sprachnetz wiederum unseren Körper durchläuft und strukturiert.
Ja, ja, deshalb liege ich sicher nicht falsch mit der Annahme, dass das Erzählen ein subjektkonstituierendes Medium
absolut.
Ist.
Absolut. Deswegen kommt es so sehr darauf an, wie sprechen.
Naja, und ich frage mich, was machen diese ganzen ideologischen Selbstoptimierungserzählungen mit uns? Was für Subjekte werden da eigentlich produziert?
Darf ich?
Na klar.
Habe ich dir eigentlich schon mal erzählt, dass Barockmusik in den Berliner Vierbettzimmern meine Rettung war?
Hast du nicht.
Mein dritter Vierbettzimmeraufenthalt. Die Internetverbindung ist in Krankenhäusern oft schlecht. Ich mit Kopfhörern auf. Die Verbindung war mal wieder unterbrochen. Ich höre, was die Zimmergefährtinnen reden. Es ist der 3. November 2020, die Wahlen in den USA und der Tag meiner zweiten Transplantation eines Stücks Hornhaut. Die Bettnachbarinnen stellen sich einander vor. Bist du Türke? Fragt die eine. Bist du Pole? Fragt die andere zurück. Sie verstehen sich auf Anhieb, quatschen Tag und Nacht über Krankheiten, Kinder, Enkelkinder, Männer. Und am Ende outen sie sich als Trump-Fans. Nachts machen sie heimlich das Fenster zu. Wegen Corona-Ansteckungsgefahr sollte es eigentlich gekippt sein. Und drehen die Heizung auf.
Da fällt mir der Satz auf dem T-Shirt ein. Be the best version of yourself. Im Grunde ist das der narrative Kern zeitgenössischer Subjektivität.
Absolut, ja. Das ist die sogenannte Selbstoptimierung.
Was hat das jetzt mit meiner Vierbettzimmergeschichte zu tun?
Vielleicht, weil ich mir vorstelle, wie du da liegst, frisch transplantiert, in diesem lärmenden Vierbettzimmer mit seiner trockenen Heizungsluft und den Viren und denke, da kannst du als Kranke eigentlich nur schreien, weinen oder wild lachen. Be the best version of yourself, so ein verdammter Blödsinn.
Das ist die am meisten entfremdete Version des Selbst, die man sich denken kann. Denn die beste Version seiner selbst ist die leistungsfähigste und die am wenigsten schmerzempfindende, resiliente Version. Das ist keineswegs die Version, die wir uns selbst wünschen würden, sondern es ist die Version, die an uns herangetragen wird. Wir sollen also die werden, die man von uns erwartet, die Leistungsfähigen. Und das wird aber verkauft als Identität.
Und da hat die Kranke natürlich auch ein ganz anderes Verhältnis dazu, weil absolut. Sie kann ja diese Subjektanforderungen nicht mehr bedienen.
Das ist natürlich kritisch natürlich dadurch. Ne? Allein ja, schon klar. Auch jeder Behinderte sieht die Sache schon anders. Wer humpelt oder was weiß ich, oder im Rollstuhl sitzt, sieht die Welt völlig anders als derjenige, der die Leistung erfüllt.
Mensch, Kinder, ihr wollt Konkretes und redet abstrakt.
Ah ja, wir haben ja noch gar keinen Tee getrunken.
Fast gestern abreisen müssen. Ich habe mich angerufen, Mutter kollabiert.
Oh.
Okay, dann habe ich gepackt und wollte losfahren, habe ich wieder angerufen. Ja, nee, sie läuft schon wieder rum. Und wenn wir jetzt von Subjekt reden, da geht auch das Subjekt verloren.
Wie meinst du das?
In dem Heim, in dem meine Mutter jetzt ist, das ist ja ein Heim nur für Demenzkranke und dort ist es so, die dürfen alles. Da gibt es keine Regeln mehr. Da gibt es auch nicht Abendessenszeit und man sitzt am Tisch zusammen. Wenn man das möchte, kann man das. Meine Mutter sitzt nie am Tisch. Das heißt, diese ganzen Regeln, von denen wir immer dachten, die sind normal und die gehören zu unserem Leben, die sind dort ausgeschaltet.
Wie fühlt sich das an?
Ich bin gern dort. Ich bin gern dort zu Besuch, weil das ist ein Raum außerhalb der Zeit. Das hat nichts mehr mit unserem Zusammenleben zu tun. Das ist eine andere Form.
Tee? Nee, danke. Das sind also deine Bücher für die Recherche.
Mhm.
Ah, Georges Guillaume ist auch dabei. Gesundheit, eine Frage der Philosophie.
Es kommt auch für die Gesunden eine Krankheit. Nur ist sie quasi on hold. Irgendwas wird kommen und man verdrängt das dann, so wie man den Tod verdrängt. Aber da wird was kommen. Es kommt niemand krankheitslos durchs Leben.
Grand Guillem, den kennt hier keiner. Weißt du, dass er Leute wie Althusser, Foucault, Deleuze, Derrida beeinflusst hat?
Naja, als Philosoph, Wissenschaftshistoriker, ich glaube auch Mediziner, oder?
Ja.
Hab das Merve-Buch auch von ihm gelesen. Hättest jetzt nicht gedacht, was? Gesundheit, Krankheit als historisch veränderbare Konzepte, das ist interessant.
In seinem berühmten Das Normale und das Pathologische hat er das ziemlich ausführlich ausgearbeitet.
Ja, in dem Buch von Grand Guillem spielt eine große Rolle die Auffassung des Positivismus. Die Gesundheit stellten sich die Positivisten, also führend Auguste Comte, vor wie eine Gesellschaft ohne Krise. Eine Gesellschaft, die im Gleichlauf ist, wo alles ausbalanciert ist. Also da wurde gleich eine politisch-moralische Erzählung drüber gestülpt, also wieder eine Erzählung, eine ideologische Erzählung könnte man sogar sagen, weil man ja auch gleich denkt, ja, wenn eine Gesellschaft im Gleichlauf ist, dann ist ja der Kranke der Störenfried in dieser Balance.
Sorry, die Frau mit dem Auge. C'est moi, c'est moi. Und wer ist das? Santiago López Petit, noch nie gehört.
López.
Santiago López Petit,
voilà.
Wer ist das?
Ein zeitgenössischer spanischer Philosoph, leider nicht übersetzt. Er stellt die Sache im Grunde umgekehrt dar.
Umgekehrt?
Naja, für ihn sind die Kranken heute die gesellschaftliche Normalität.
Da merke ich, ich komme doch von den Theorien, die eben die Norm mit der Gesundheit verbinden. Und das finde ich total interessant, dass das nicht mehr greift heute. Und das ist vollkommen logisch. Mhm. Und was das eigentlich heißt fürs Denken von Krankheit.
Kapitalismus und Wirklichkeit sind in eins gefallen, sagt López Petit. Und diese kapitalistische Realität produziert ein großes gesellschaftliches Unbehagen, ein Leben wollen und nicht können, wie er das nennt. Und das zeige sich dann in den ganzen Ermüdungs- und Burnout-Krankheiten, den Depressionen, Autoimmunerkrankungen, Ess- und Angststörungen, Schmerzpathologien.
Klar, immer mehr Leute sind betroffen.
Für ihn sind das Krankheiten der Normalität und die kranken, wortergreifende Körper, die sich nicht beugen vor dem, was ist.
Also das ist mir ein Tick zu pathetisch. Wortergreifende, kranke Körper, die sich, wie war das?
Nicht beugen vor dem, was ist.
Nicht beugen vor dem, was ist.
Er ist selber einer dieser Kranken.
Ich halte mich da lieber an Georges Conguillem. Aktivismus ist mir zu anstrengend. Kann mit dem Auge nicht mal mehr auf eine Demo gehen. Stell dir vor, ich würde auch das andere verlieren. Vor allem ein Satz von ihm war wie eine Offenbarung.
Ah ja?
Krankheit definiert er als une autre allure de la vie. Ich habe das für mich übersetzt als eine andere Art des In-der-Welt-Seins.
Eine andere Art des In-der-Welt-Seins, okay.
Grand Guillem stellt eben gegen diese Auffassung des Positivismus eine eigene, möglicherweise von der Lebensphilosophie beeinflusste Auffassung. Er sagt, die Krankheit ist une autre allure de la vie. Allure ist ein uraltes Wort, kommt eigentlich von der Pferdehaltung, Pferdezucht. Das heißt, die Gangart des Pferdes wird heute auch noch so verwendet. Bedeutet hier aber, dass einfach eine andere Art des Lebens eintritt mit der Krankheit.
Absolut.
Das ist gar nicht von vornherein negativ gewertet, einfach nur ein ganz anderes Leben, eine andere Art im Leben zu sein. Möglicherweise auch eine andere Zeitlichkeit, weil Gangart auch bedeutet eben, es geht gleich alles viel langsamer oder alles viel schneller. Ne?
Absolut, mal passiert ewig nichts. Auf einmal überstürzen sich die Ereignisse, Not-OP, was weiß ich. Krankheit hat ja eine Art Eigenzeitlichkeit.
Ja, es mag auch damit zusammenhängen, dass die Krankheit eben einen aus dem gesellschaftlichen Leben herausreißt und auf einen selbst zurückwirft. Dadurch ist man aus dem Rhythmus der Gesellschaft in einen eigenen Rhythmus geworfen.
Absolut.
Naja, muss man aufpassen, dass das nicht so ein Krankheit als Chance-Ding wird.
Etymologisch aufgedröselt meint Allure tatsächlich eine Geschwindigkeit, ein Tempo, einen Rhythmus, eine Art und Weise, sich zu bewegen, aber auch ein Aussehen, ein Gebaren, ein Verhalten.
in der Horizontalen, unproduktiv, müde, entkoppelt von der gemeinsamen Zeit, schlafend, betäubt von den Medikamenten, schlaflos auch. Und zu dieser anderen Art des in der Weltseins gehört auch die Proust-Erfahrung.
Hast du nicht auch Proust gelesen? Gehört. Als das Auge schwer entzündet war, habe ich mir einen Sommer lang den ganzen Proust vorlesen lassen.
Die Recherche, die gesamte.
Ja, genau.
Geil.
Von dem wirklich großartigen Peter Matic. Lange Zeit bin ich früh schlafen gegangen. Der erste Satz. Longtemps je me suis couché de bonheur.
Ich habe neulich mal gegoogelt, 156 Stunden. Hört sich gar nicht nach so viel an. Also ich habe ein paar Monate gebraucht.
Ja.
Und mit Proust bin ich dann völlig abgetaucht in was Eigenzeitliches. Lustigerweise beginnt der Roman im Bett und er endet im Bett. Also mit Proust ist mir ohnehin viel in der Horizontalen.
Im Bett liegen und
Proust hören.
Weißt du, dass de bonheur früh, aber auch Glück bedeutet?
Ich meine, es ist natürlich ganz toll, weil der Roman selber auf der Suche nach der verlorenen Zeit heißt. Also das kuppelt sich ja toll zusammen.
Jetzt könnte man das Eigenzeitliche auch als was Gegenzeitliches verstehen. Was soll das sein? Naja, du sagst doch, du bist aus der gesellschaftlichen Zeit rausgefallen. Aus der Zeit der Produktion, der Arbeit, des Kapitalismus. Habe ich das gesagt? Vielleicht kann man seine eigene Zeit aus der Horizontalen gegen den Strich lesen. Gegen den Strich. Ausgerechnet die Einäugige, die kann das, bestimmt.
Aber es gibt eben auch die Version, die du eben angesprochen hast, nämlich die Schärfung des kritischen Sinns. Dadurch, dass man eben in einer anderen Allure ist, in einem anderen Seinsmodus, erkennt man verschiedene Dinge, die andere normale, sage ich mal, angepasste Personen nicht erkennen können. Und dadurch wird man, wenn man so will, politisiert. Indem man eben den Zusammenhang der Gesellschaft, ihrer Ideologie, ihrer Leistungserwartung, ihrer Produktionsweise und so weiter und natürlich des Lebens der Einzelnen erkennt.
Mohnkern beschreibt das in seinem Proust-Kapitel in Gegen die Erzählung sehr schön, dass er gegen das Weitermachen genannt hat. Gegen das Weitermachen. In ganz seltenen Momenten, sagt er, fällt der Erzähler in dieser monströsen Riesenerzählung, die Recherche ja ist, 156 Stunden oder 4000 Seiten, fällt er aus der Zeit der Erzählung heraus.
Das ist die berühmte Madeleine-Episode und noch einige andere.
Warte. Da gibt's dieses prägnante Zitat. Warte. Ah, voilà.
In diesen Momenten haben wir es zu tun mit einem aus dem Korsett seiner Subjektivität befreiten Individuum. Dieses opponiert gegen sein Eingefügtwerden in den Zusammenhang eines erzählerischen Kontinuums, und zwar so, wie ein unterworfenes Subjekt plötzlich als Individuum aus dem Zusammenhang seiner latenten Unterwerfung heraustritt.
Du und dein Theoriekram. Ich werde das Gefühl nicht los, dass du dir mit der Abstraktion die Dinge bloß vom Leib halten willst. Nein, warte. Das, was er hier beschreibt, ein Subjekt, das Individuum wird, verbindet sich für mich mit der Figur der Kranken. Was du der Kranken alles aufhalst. Ja doch. Die Kranke kann auf der Grundlage ihrer konkreten eigenen Erfahrungen diesen abstrakten Subjektvorstellungen den Rücken kehren. Und wenn sie Geld verdienen muss? Wenn sie Freiberuflerin ist? Wie stellst du dir das vor? Naja, sie wenigstens reflektieren kann.
Das Interessante wäre, weil ich ja nach dem Politischen in der Krankheitserfahrung suche, dass hier eigentlich das Konkrete und Individuelle der Krankheitserfahrung mit dem Politischen, wenn ich es jetzt verstehe, als eine andere Beziehung zur Zeit und zum Leben zusammenfallen.
Ja, das musst du dir aber erstmal leisten können.
Wenn du fragst nach dem Politischen, schwingt da etwas mit, was sozusagen auch aus dieser Vereinzelung heraus will? Ja, und wie passiert dann diese Transformation? Ja, denn sonst sagst du ja, okay, jeder hat seinen eigenen Weg, aber was wird da mit der Gesellschaft sozusagen? Ja, wo ist das Verbindliche? Um nicht dann in so einen, sagen wir mal, Achtsamkeitsmodus zu verfallen, ja, weil darum geht es ja wohl nicht.
Ja, ja.
Ja, das kann man ja auch alles missverstehen.
Ja, klar.
Stell dir 1000 ausscherende Subjekte vor. Oh. Du träumst.
Mag sein, aber wir könnten andere Subjekte werden.
Also, ich glaube, da würde ich gerne länger drüber nachdenken. Mhm. Das finde ich total spannend und schwierig. Mir fällt was ein. Freud hat ja über die Kriegstraumatiker geschrieben, also die vom Feld in die Lazarette zuhauf gekommen sind im Ersten Weltkrieg, weil sie nicht mehr kriegstauglich waren, weil sie traumatisiert waren. Und es gibt eine Stelle, an der er sagt, wenn die gesund wären, wären die Deserteure.
Deserteure?
Deserteure.
Und das ist großartig. Also weil das sozusagen direkt sagt, die tragen den Konflikt, die tragen die Krise, und zwar ja eine hochpolitische Krise, an ihrem Körper aus. Wenn sie den Konflikt nicht mit der Krankheit beantwortet hätten, sondern gesund geblieben wären, dann hätten sie diesen Konflikt, dass es unerträglich ist, auf dem Schlachtfeld zu kämpfen für sie, lösen können, nur indem sie desertieren.
Ah ja, interessant. Und zwar, da gibt es eine ganze Reihe von Theoretikerinnen, die beschäftigen sich eben mit der Frage, was für Exit-Strategien gibt es denn heute überhaupt noch, wo Wirklichkeit und Kapitalismus in eins gefallen sind und es eigentlich kein Außerhalb mehr gibt, auf das hin eine Utopie entworfen werden könnte, ja, wie noch in den 60er Jahren. Und einer, Franco Berardi Bifo, weiß nicht, ob von dem schon mal was ich gehört hast, er spricht in diesem ganzen Zusammenhang, was für Exit-Strategien könnte es geben, von Desertion. Ja? Und meint damit ein Desertieren aus dem inzwischen alle Dimensionen des Lebens umfassenden Selbstoptimierungsdruck. Und er sagt dann, es gebe zwar kein anderes Mögliches mehr irgendwo außerhalb, aber was es schon geben könne, ist eine andere Beziehung zur Zeit, zur Arbeit und zum Leben. Und das hat er während der Pandemie beobachtet und spricht in diesem Zusammenhang dann vom Glück der Desertierenden. Denn in den USA, also da gab es eine große Kündigungswelle, auf die bezieht er sich auch, ja, mit diesem Glück der Desertierenden. Ich habe das dann in Verbindung gebracht mit meiner Proust-Erfahrung, obwohl das eigentlich im Rückblick gesehen wirklich die schlimmste Zeit der Augenerkrankung war, gab es da dieses eigenartige Glück.
Das Glück mit Proust, Bonheur. Aber was ist jetzt mit Freuds Kriegstraumatikern und den Pandemie-Deserteuren von
Bifo
zu tun hat, keine Ahnung.
Einerseits Desertion, aber andererseits quasi Desertion nach vorne, wenn das möglich wäre und die Krankheit uns darüber belehren könnte, dann hätte sie für uns einen Vorteil, einen Erkenntnisvorteil und eine Sensibilisierung würde sie mit sich bringen.
Ach Mensch, Kinder, ihr wisst Bescheid. Und ich bin die Frau mit dem Auge. C'est moi. Die Frau mit dem Auge. Krankheit erzählen, Krankheit politisieren. Ein Feature von Barbara Eisenmann.
Es sprachen
Constanze Becker
und Anja Schneider.
Mit
Zora Del Buono, Schriftstellerin.
Stefan Ripplinger, Autor.
Regine Spangenthal, bildende Künstlerin.
Mai Wegener, Psychoanalytikerin.
Regie Barbara Eisenmann.
Redaktion Ingo Kottkamp.
Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2025.